Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Beim Stichwort Litauen kommen vielen vermutlich schnell bestimmte Assoziationen, also das Baltikum mit Belarus und der russischen Enklave Kaliningrad. Schwierige Nachbarn, weite Landschaften und rustikale Küche. Aber vielleicht kommt Ihnen auch gar keine Assoziation, so wie mir ehrlicherweise, weil Sie noch nie im Baltikum waren. Auch das ist gar kein Thema, denn mein Kollege Michael Stang hat gerade 2 Monate in der litauischen Hauptstadt Vilnius gewohnt und kann uns was über seine Erfahrungen erzählen. Hallo, Herr Stang.
Hallo, Frau Kingston. Schönen Gruß aus Vilnius.
Ja, wie lässt sich denn das aktuelle Litauen beschreiben?
Also ganz klar als sehr spannende Region und als Land, das sich in einem gewaltigen Wandel befindet, muss man sagen. Ganz vorne steht die Politik und die unglaublich große Unterstützung für die Ukraine. Auf jedem Bus hier steht Vilnius, dann so ein kleines Herzsymbol und danach Ukraine. Wirklich in der ganzen Hauptstadt hängen Ukraine-Fahnen, meist zusammen mit der Fahne der EU und auch der litauischen Flagge. Und in der Innenstadt ist seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auf einem Gebäude neben der Stadtverwaltung ein riesiges Schild zu sehen, darauf Putin, the Haag is waiting for you. Also Putin, der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, wartet auf dich. Also wirklich sehr politische Zeiten hier.
Woher kommt diese Unterstützung? Also wie kann man das vielleicht auch historisch erklären?
Litauen gehörte ja wie die Ukraine zur Sowjetunion und schon nach der Annexion der Krim 2014 hatten viele Menschen in Litauen große Angst, dass sich Russland bzw. Wladimir Putin Stück für Stück die souveränen Ex-Sowjetstaaten wieder zurückholen will. Und eine russische Besatzung kennen und fürchten die Menschen hier in Litauen. Wer zum Beispiel in das Museum der Okkupationen und Freiheitskämpfe geht, kann erahnen, welche Angst die Menschen hier haben. Das Museum, das ist in einem ehemaligen KGB-Gebäude, also des russischen Geheimdienstes, inklusive der bis heute erhaltenen Gefängniszellen und Folterkammern im Keller. Und deswegen ist diese Ukraine-Unterstützung auch ja eine gewisse Selbstverteidigung. Das gilt übrigens genauso für die anderen baltischen Staaten Estland und Lettland. Wenn die Ukraine komplett in russischer Hand ist, wird auch irgendwann das Baltikum angegriffen werden, heißt es hier überall. Deswegen waren die Menschen in Litauen noch alle sehr froh, als 2015 der Euro als Währung eingeführt wurde. Ebenso sind alle zufrieden und glücklich, dass das Land NATO-Mitglied ist, in der EU ist und auch, dass jetzt seit kurzer Zeit ja die Bundeswehr eine Brigade aufbaut, die für zusätzlichen Schutz sorgen soll. Also je näher an der EU, an der NATO und an Westeuropa, desto größer der Schutz vor Russland.
Sie haben jetzt sehr die Stimmung in der Bevölkerung beschrieben. Wie sieht das denn in der politischen Führung in Litauen aus? Die ist ja dann wahrscheinlich auch pro-europäisch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vergangenes Wochenende gab es hier die Stichwahl zur Präsidentschaft und die hat der bisherige Präsident Gitanas Nauseda deutlich gegen seine Herausforderin Ingrida Simonite gewonnen. Fast 75% der Stimmen entfielen laut Wahlkommission auf ihn. Und Nauseda hat sich wirklich als entschlossener Ukraine-Unterstützer einen Namen gemacht. Also die Stimmung hier in Litauen ist auf allen Ebenen eindeutig pro-Ukraine. Und in der ersten Erklärung nach der Wahl machte sich der alte neue Präsident auch gleich für höhere Militärausgaben stark.
Jetzt haben wir ja sehr viel über die Politik gesprochen, aber Sie haben ja gesagt, dass sich das Land generell im Wandel befindet. Wie bemerkt man das außerhalb der Politik?
Also wenn man hier durch die Hauptstadt geht, sieht man, alles ist im Umbau. Die Stadt ist wirklich eine Stadt der Gegensätze. Überall ist dieser permanente Wechsel zwischen immer weniger werdenden, bröckelnden Bauten aus Sowjetzeiten und moderner Architektur zu sehen. Das gilt auch für den Verkehr. Da fallen einem direkt die teils noch rostigen Oberleitungsbusse ins Auge, die aber ja elektrisch betrieben werden, also keine Dieselabgase ausstoßen. Oder der ganze Bereich der Stadtverwaltung rund um das Rathaus, da gibt es ein komplett neues Stadtviertel. Man sieht überall Baustellen, also die ganze Stadt wird um- und ausgebaut. Vilnius hat, muss man auch sagen, zum Beispiel die Auszeichnung der EU-Kommission als European Green Capital 2025 erhalten. Und darüber habe ich auch mit Anton Nikitin gesprochen, der hier für die Nachhaltigkeit der Stadt verantwortlich ist.
Wir konzentrieren uns auf die Punkte Klimawandel, Biodiversität, grüne Transformationen und nachhaltiges Management. Wir haben mit dem Slogan gewonnen, dass Vilnius die grüne Stadt im Entstehen ist. Es ist noch nicht die grüne Stadt, wie wir sie gern hätten, aber Vilnius wird immer grüner.
Ja, und er sieht das auch als Investment in die Zukunft, denn Vilnius wächst wirklich jedes Jahr um 2%.
Wie merkt man das denn konkret? Also was will Vilnius ändern, um eine grüne und nachhaltige Stadt zu werden?
Also einer der Hauptpunkte ist der Verkehr. Zum Beispiel ist das Radwegenetz von weniger als 40 Kilometern im Jahr 2016 ausgebaut worden auf im vergangenen Jahr über 160 Kilometer und das wird noch weiter ausgebaut. Es gibt auch extra Fahrbahnen für E-Autos. Der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut werden. Es gibt gerade eine große Diskussion, ob hier eine U-Bahn gebaut werden soll. Man sieht auch überall Leihräder und E-Scooter. Neue Bäume werden gepflanzt und man hat wirklich das Gefühl, auch wenn man mit den Leuten spricht, dass die Regierung das auch schafft. Ja? Die Menschen, die sind trotz des Ukraine-Kriegs zuversichtlich und positiv, dass ihre Stadt und ihr Land, dass das irgendwie alles auf einem guten Weg ist. Und das ist wirklich ein großer Unterschied zu Deutschland.
Wo wir ja öfter mal alles schwarz sehen. Ich finde es spannend, was Sie über die Menschen erzählt haben. Was würden Sie denn generell nach Ihrer Zeit in Litauen sagen? Welche Unterschiede gibt es dann noch zu Deutschland?
Also kurios ist auf jeden Fall, was mir direkt als erstes aufgefallen ist, dass die Leute sehr viel und sehr schnell zu Fuß gehen. Obwohl die Hauptstadt Vilnius mit rund 700.000 Menschen groß ist, kann man eigentlich alles zu Fuß erreichen. Die Altstadt, das Regierungsviertel, die Universität, die ganzen Parks. Und das Kuriose ist, dass die Gehgeschwindigkeit aber viel höher ist als in Deutschland, auch bei älteren Menschen. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass man hier etwa von Seniorinnen, die ihre Einkaufstasche noch hinter sich herziehen, überholt wird. Was auch anders ist, es gibt überall, auch auf dem Land, gute Internetverbindungen. Ich war in den vergangenen Wochen viel in Litauen unterwegs, wirklich im Norden am Dreiländereck zu Belarus und Lettland, an der Kurischen Nehrung an der Ostsee und überall hatte ich wirklich guten Internetempfang.
Das klingt ja ganz danach, als wäre die Digitalisierung in Litauen schon weiter vorangeschritten als in Deutschland. Ist das so?
Aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus auf jeden Fall. Aber im Gegensatz zu Estland wird zum Beispiel hier nicht digital bzw. online gewählt. Aber im Alltag ist trotzdem vieles online und digital machbar. Man kann Bus- und Bahntickets einfach per Smartphone buchen. Und hier wird, ähnlich wie in Skandinavien, auch fast nur noch mit Karte gezahlt. Das Bargeld wird immer weniger. Ab Mai wurden oder werden jetzt, ähnlich wie in den Niederlanden, auch die kleinen Kupfermünzen, also die 1- und 2-Cent-Stücke, zunehmend abgeschafft und Beiträge werden dann entsprechend auf- oder abgerundet.
Wenn man nach Osteuropa bzw. ins Baltikum fährt, dann erwarten ja viele vielleicht auch niedrigere Preise als in Deutschland. Wie ist das denn in Litauen? Würden Sie sagen, dass es ein günstiges Reiseland ist?
Ja, kommt schwer zu sagen, was genau jetzt günstig heißt. Also kostengünstig ist auf jeden Fall der öffentliche Nahverkehr. Hier in Vilnius kostet ein Busticket nur 1 Euro und es gibt auch noch gutes Internet im Bus. Auch bei Zugtickets, zum Beispiel nach Kaunas, das sind rund 80 Minuten, kann man mit einem neuen Zug für unter 12 Euro ein Erste-Klasse-Ticket bekommen. Mit tadellosem Internetanschluss auf der Strecke. Das Zweite-Klasse-Ticket kostet sogar nur 9 Euro. Auch nicht teuer sind Zugfahrten etwa nach Riga, also hier ins benachbarte Lettland. Busfahren ist noch günstiger. Wenn man essen geht, bezahlt man wirklich ähnlich viel wie in Deutschland. Auch der Kaffee kostet gleich viel und Kaffee wird hier wirklich viel getrunken. In jeder Ecke gibt es Cafés, wo sich die Leute dann auch direkt noch ein Stück Kuchen kaufen. Kuchen wird hier wirklich massenweise gegessen. Viele Cafés, die backen auch selber. Ja, und wer keinen Kuchen mag, der kann immer noch auf Pasteten umsteigen.
Pasteten klingt für mich fleischig. Ist das so?
Größtenteils. Also das sind meist so kleine Blätterteigtaschen, die entweder eine süße oder eben eine herzhafte Füllung haben. Süß bedeutet dann meist Kirsche, Apfel und natürlich Mohn. Und bei herzhaft gibt es fast alles. Noch eher selten sind vegetarische Füllungen, dann mit Spinat oder Quark. Häufig ist aber was Fleischiges drin, also Huhn oder Schwein, manchmal mit, manchmal ohne Gemüse. Es gibt auch Speckfüllung oder ganz groß einfach nur Kraut, dann meist mit ein bisschen Speck drin. Sonst schmeckt es ja nach nicht viel, sagen sie hier mit einem Augenzwinkern. Ganz häufig ist da noch Kümmel dabei. Und es gibt auch Kibinai, das ist so ein halbmondförmiges Hefegebäck, dann mit gebackener Hammel- oder Rindfleischfüllung.
Ich habe mir ehrlicherweise noch nie über litauische Spezialitäten Gedanken gemacht. Was sind denn sonst noch so kulinarische Highlights?
Es gibt zwei große Klassiker hier. Einmal Saltibarschtschai, habe ich wahrscheinlich nicht ganz sauber ausgesprochen. Das ist eine kalte rote Beetesuppe mit Kefir, ganz hübsches Rosa, mit Gurken und gekochten Eiern drin. Meist gibt es dazu Kartoffeln. Und die Suppe, die gibt es hier überall. Mittlerweile gibt es auch einmal im Jahr, immer Anfang Juni, ein extra Fest dazu. In der Stadt sieht man hier überall Plakate, dass für dieses Pink Soup bzw. Rosa Suppe Fest geworben wird. Und zweite Nationalspeise sind Zeppelinai, so zeppelinförmige, gefüllte Klöße aus geriebenen Kartoffeln, meist mit Fleischfüllung wieder. Die gibt es aber auch mit Pilzen oder Quark, dazu immer saure Sahne. Häufig ist da noch ein bisschen Speck obendrauf. Und es gibt Restaurants, da bekommt man wirklich nur einen dieser Zeppeline. Der ist dann aber so riesig, dass man trotzdem danach extrem satt ist und nachts vermutlich erstmal auf dem Rücken schlafen muss. Überall ist auch Dill dabei. Hier gibt es wirklich eine große Vorliebe für dieses Gewürz und natürlich sehr viele Pilze. Also Pilze sammeln ist hier auch eine Art Volkssport und es gibt immer viel frisches Brot, auch in flüssiger Form.
Also Bier oder was meinen Sie mit flüssigem Brot?
Genau, Bier gibt es hier eine Menge, aber zum Beispiel auch Gira, das ist dieser Brottrunk, kennen manche vielleicht aus Russland, wo das dann Kvas heißt. Und dieses Getränk wird durch Gärung aus Brot hergestellt. Viele Restaurants machen das auch selber, also irgendwo im Keller. Und Gira erinnert so ein bisschen an Malzbier. Je nach Marke ist es dann unterschiedlich süß und wird wirklich in allen Altersschichten getrunken, vor allem wenn es heiß ist jetzt hier im Sommer.
Und wenn ich jetzt überlege, nach Litauen zu fahren, also gibt es da noch andere Städte, abgesehen von Vilnius oder andere Orte, die ich mir anschauen sollte?
Also auf jeden Fall lohnt sich ein Abstecher in die ehemalige Hauptstadt Kaunas. Das sind knapp anderthalb Stunden von Vilnius aus mit der Bahn oder dem Bus. Sehr empfehlenswert, kennen auch viele, ist die Kurische Nehrung. Also ein Ausflug an die Ostsee ist wirklich immer toll. Dort kann man auch in das Thomas-Mann-Haus gehen, das ehemalige Sommerhaus der Familie Mann. Es gibt dort auch große Sandwanderdünen, man kann Bernstein sammeln, schön essen gehen, man kann dort sogar bis zur Grenze, also an die russische Exklave Kaliningrad fahren. Und wenn man in den Norden bzw. in den Westen fährt, da sieht man auch überall Störche in jedem Dorf, mit Glück auch Kraniche oder ich habe einmal auch einen Elch gesehen, was ganz toll war. Und wer sich generell für Natur interessiert, kann in einen oder mehrere der vielen Nationalparks gehen und die große Vielfalt der Natur hier bewundern. Da gibt es auch wirklich Lehrpfade im Moor und Ähnliches. Also wandern und spazieren gehen ist hier immer möglich.
Vielen Dank, Herr Stang, und ich wünsche Ihnen eine gute Rückreise nach Deutschland. Alles in allem, also offenbar eine Reise wert, das war Michael Stang. Und als wir am Mittwoch das Gespräch voraufgezeichnet haben, da war er noch in Litauen. Inzwischen ist er wieder zurückgekehrt nach Deutschland. Und von da aus reisen wir gleich nach Salzburg. Und ich sage Ihnen jetzt schon mal, es wird festlich.